Nimm Platz auf einem der Plätze im Shuttlebus zu Starlight Express. Dein Musical-Erlebnis mit Protagonisten, die in Helmen durch die Gegend fahren, die an Schnellzüge erinnern sollen. Sieht zwar ultra weird aus, aber dafür zahlt man doch gern so eine Musical-Karte. Ah nee, warte. Ist gar nicht Starlight Shuttle heute, ist Besenwagen. What? Wer ist denn das hinterm ICE-Helm? Ich bin raus. Aber willkommen im Bus, in dem es heißt, bitte mit dem Fahrer sprechen. Mein Name ist Bastian Marx.
Meiner ist Paul Voss.
Und meiner Andi Stauff.
Und was zur Hölle? Zum Glück kam das vor unserer Aufnahme raus heute. In wie vielen Timelines habt ihr heute schon diesen Helm gesehen?
Ja, ich habe gerade nochmal auf Instagram geschaut. Deshalb und jedes zweite Foto ist es einfach.
Und was ist euer Lieblingspost dazu bis jetzt? Euer Lieblingsmeme?
Ja, alles die gleichen, oder? Ist ja alles so Starlight Express oder irgendwie irgendwas mit Star Trek oder was. Ich weiß es da oben immer, so Star Wars. So.
Starlight Express hat wirklich mir nur einer ein Foto geschickt. Das finde ich auch auf jeden Fall bis jetzt den besten Joke dazu. Aber der beste Post für mich ist der, habt ihr diesen Jungen mitbekommen, der jetzt gerade viral geht, der mit seinem Fahrrad durch die Gegend fährt und so Falschparker aufschreibt?
Ja, ja.
Niklas?
Ja, ja,
habe ich mitbekommen. Einer hat schon ein Meme da draus gemacht, wo der den Helm aufhat. Das war auch nicht schlecht auf jeden Fall. Also, ich glaube, wenn du Besenwagen hörst, muss ich es nicht erklären. Ich glaube, du hast dann diese Woche diesen Giro-Zeitfahrhelm noch in dem Zeitraum gesehen, bevor ihn hoffentlich die UCI verbietet.
Das wird nicht passieren.
Ich glaube auch nicht.
Meinst du, die lassen, das, die sagen nicht, der Helm darf jetzt nur noch 5 cm von Stirn entfernt sein, maximale Länge?
Bis das soweit ist, wird das ein bisschen dauern. Solche Regeländerungen lassen sie immer gerne auf sich warten und beim Entwurf von diesem Helm wird wahrscheinlich schon mit dem aktuellen Regelwerk gearbeitet. Also die werden nicht einfach so einen Helm gemacht haben. Es gibt ja auch Vorschriften schon für die Helme.
Gar keinen Bock drauf.
Ja, gut aussehen tut's nicht. Schnell irgendwie schon. Zumindest mal.
Gut aussehen ist anders.
Vingegaard auf dem Foto. Bei manchen anderen Fahrern heute dachte ich mir so, macht jetzt bei deren Position vielleicht gar nicht so viel Sinn. Also pauschal schnell. Scheint auch nicht zu sein, wenn ich mir heute das Ergebnis angucke. Heute war ja das Zeitfahren auch beim Tirreno Adriatico.
Und keiner von Wismar von
Vingegaard wird Neunter. Ja, also ist auch schon mal ein besseres Zeitfahren gefahren. Und der Rest der Mannschaft.
Das wäre halt vielleicht jetzt.
Überhaupt nicht gut. Also ich weiß jetzt
das
nicht,
vielleicht
was
die einzige Rettung, wenn die jetzt
ist.
Mit dem Helm schlechter fahren.
Ja, der verliert eine Minute 10. Da könnte er schon fast gestürzt sein. Aber auch alle anderen Fahrer jetzt irgendwie. Nicht so weit vorne. Und Dylan van Baarle eigentlich auch ein Fahrer, der, sag ich mal, 11 Minuten schnell fahren könnte. Ich weiß gar nicht, also so 11-12 Minuten war, glaube ich, die Siegerzeit heute. Verliert auch 48 Sekunden, was ja schon eine Menge ist. Gut, ja, jetzt weißt du nicht, mit wie viel Einsatz die Jungs heute am Start waren. Vielleicht haben sie sich ein bisschen geschämt mit dem Helm, konnten nicht voll fahren.
Ja, also mental ist auch ein Faktor, ne? Also man weiß ja, dass man schneller fährt mit Sachen, die man geil findet.
Ja, aber also mich würde bei dem Helm ja interessieren, wie das aussieht mit einem klaren Visier. Ich glaube, Uteprox ist mit einem klaren Visier gefahren. Das muss ja noch beschissener aussehen, weil du auf einmal du kannst in den Helm auch so reingucken. Das ist so wie bei dem Specialized-Helm, das sieht ja auch mit klarem Visier noch schlimmer aus, weil du dann so reingucken kannst und das einfach so, du siehst dann diese Socke und so. Weißt du, wenn es dieses verspiegelte Glas ist, es ist halt nichts als das Innere versteckt. Aber ich glaube, wir sind jetzt in der Zeit angekommen, wo wir mehr von solchen Sachen sehen werden. Also wir haben jetzt schon
Straßen. Das haben wir beim letzten Mal schon gesagt, ne? Als wir zum ersten Mal jetzt diesen neuen Proc-Straßenhelm, also der für den Massenstart gemacht ist, gesehen haben, dass wir gesagt haben, vermutlich wird es schon so kommen. Und letztes Jahr hat man noch gedacht, nachdem Specialized diesen Helm gemacht hat, das ist so ein Ding, das kommt wieder, das geht wieder weg vom Markt und bald sehen die Helme wieder ein bisschen besser aus. Aber aktuell ist es ja schlimm. Und ich will mal Zahlen sehen, ja. Ich will Zahlen, ob das für unser eins so interessant wird oder nicht. Ich hoffe ja nicht.
Aber was ich mir vorstellen kann,
ist.
Ja, gut, also Andreas Klier hat ja schon gesagt, sorry Paul, das wollte ich jetzt noch schnell hinterher schieben, dass der Straßenhelm von POC ab 55 km/h erst richtig viel spart. Also für mich jetzt uninteressant.
Ja, ist auch fraglich, warum der da bei Stralbjacke gefahren wird, aber das können wir auch gleich nochmal besprechen. Aber ich glaube fast, dass ich da so ein bisschen das so dividen wird, ne? Dass du dann so dieses Profi-Equipment hast und das, was normale Leute fahren, so Radtipster. Weißt du? Also die setzen ja nicht so einen Helm auf, hoffe ich.
Ja doch, gerade die, hoffentlich. Oder nee, so DJ im
es
Club.
Es kommt immer auf die Zahlen an. Also wenn er mir 50 Watt ab 40 km/h sparen würde, dann würde ich ihn fahren.
Aber es gibt ja, keine Ahnung.
Wenn jetzt so der Helmhersteller eine Collab mit Salomon macht, dann setzen die den auch auf.
Ja, okay.
Salomon ist auf dem absteigenden Ast, Basti.
Ja, aber ja, ich weiß nicht, also ich glaube, wir werden
in Zukunft
viel mehr davon noch sehen und ich will auch gar nicht weiter darüber reden, weil das ist einfach so bescheuert. Aber es wird schon irgendwie auch schnell sein, also es wird schon Sinn machen. Aber ich frage mich da echt,
also ich
bin ja der Meinung, dass die UCI irgendwo schon reingehen muss, wie bei der Formel 1 irgendwann auch zum Beispiel. Da haben die auch immer gesagt, ey, ihr könnt jetzt hier halt nicht irgendwelche komischen Flügel noch mehr ans Auto irgendwo ranbauen, irgendwann hebt das Ding ab. Und das Gleiche ist ja, ich finde, du musst da irgendwo reingehen, dass Radsport, also dass es nicht komplett absurd wird. Also jetzt, ey, der Helm, der ist halt so breit wie seine Schultern. Was ist denn das?
Ja, und so lang wie, also ja. Das ist einfach wirklich.
Sieht aus wie ein Hai.
Ist einfach
so ein Haikopf. Schwer. Oder? Eigentlich geil, könnte man eine geile Lackierung machen. Nibali muss zurückkommen.
Und noch so eine Finne obendrauf machen halt auch. Dann so eine Haiflosse obendrauf. Ey. Dann bin ich schon wieder dabei. Rechts und links auch. Wie so eine Rakete.
Bester Kommentar dazu von Thomas de Gent, der sagt: Ich will ja nicht sagen, dass der Helm scheiße aussieht, aber ich glaube, es ist Zeit, im Radsport aufzuhören.
Ja.
Ja. Oder Zeitfahren
hat er das,
schaffen,
hat er das auf, Facebook, sagen hat er auf Facebook geschrieben. Hä? So eine Boomer-Aussage hat er auf Facebook geschrieben wahrscheinlich. Zeitfahren finde ich aktuell keine faire Disziplin, ehrlich gesagt. Also da sind manche Teams halt so weit und haben natürlich auch das Budget, um ja, da Schritte zu gehen, die kein anderes Team kann. Also von individueller Kleidung für jeden Fahrer, verschiedene Helme.
Ja, aber das ist ein Unterschied zu Straßenrennmastern.
Ich glaube, dass die Diskrepanz ist nicht so groß. Also du bist in einem Straßenrennen ja durch Windschatten und so, kannst du ja immer noch ein bisschen was machen, durch Taktik oder durch Rennintelligenz kannst du da, glaube ich, noch ein bisschen Ausgleich schaffen. Zeitfahren ist eins, also jeder für sich. Da sind manche Teams nicht nur vom Material, sondern auch von der ganzen Vorbereitung, die geleistet wird für diese Zeitfahren, ja, von Pacing-Strategien bis Streckenkenntnis, weil die eben mehr Leute zur Verfügung haben, die sich Strecken angucken können, etc. Ja, aber gerade so das Material und was auch so diese Pacing-Strategien heutzutage angeht, viele Teams benutzen Software dafür. Manche Teams haben ihre eigene Software, die nochmal ein bisschen besser ist als wahrscheinlich die, man so im Internet findet. Und das sind massive Unterschiede, ob du sowas benutzt oder nicht. Also das sind dann keine 2 Sekunden mehr, sondern 20, 30 Sekunden oder je nachdem, wie lange das Zeitfahren wird, eben noch mehr, die du nur schneller fährst, weil du eine gute Pacing-Strategie hast oder vielleicht eine sehr, sehr gute. Weiß nicht, ob nicht da so ein bisschen wieder der Weg zurückgefunden werden muss, also zu der Leistung des Fahrers. Ja, es ist aktuell ja so, natürlich muss der Fahrer noch die Leistung bringen, aber er bringt die nicht mehr alleine, finde ich, in einem Zeitfahren. Und das war eigentlich ja der ursprüngliche Gedanke der Disziplin. So. Ja.
Nee, da halte ich halt schon dagegen. Also es ist halt immer, wir reden immer noch von World Tour Teams und World Tour Rundfahrt. Also ja, ich gehe da so ein bisschen mit, wenn du auf so ein Kontinentalniveau kommst und auf einmal die Devo-Teams dann gegen so halbe Amateure fahren oder halt am besten noch irgendwelche World Tour-Fahrer, die mit den Devo-Teams fahren und wo das Equipment dann auch mal drüber gebracht wird. Aber jetzt so auf dem Niveau, du siehst jetzt auch am Ergebnis, ne? Das Ayuso am Ende und dann auch wer wird Zweiter, Filippo Ganna. Es sind dann ja schon einfach, die haben jetzt nicht irgend so einen crazy Helm auf, ja, und jetzt wenn du dir andere Rennen anschaust, gewinnst auch nicht der mit dem krassesten Einteiler und so. Also ich finde schon, dass es auch mal noch darauf ankommt. Ich finde, man muss halt allgemein dann reingehen und sagen, man muss irgendwo eine Barriere ziehen und sagen, okay, gut, das dürft ihr machen und hier dürft ihr halt nicht mehr hingehen. Auch bei Equipment halt, in welche Richtung man weiterentwickeln kann und so. Aber sonst würde ich halt sagen, solange es da keine Regelung gibt, ja, wer Kohle hat, der Kohle. Wie oft sich das Thema schon reingeworfen hat mit, wie gesagt, mit Jumbo, keine Ahnung, wer das sonst hat, die halt einfach nur jemanden haben, der sich nur um Klamotten kümmert. Weißt du, also ja, nur darum. So, und das ist halt, aber entweder machst du halt einen Budget Cap irgendwo, also dass Leute auch nicht mehr so viel investieren können, ja, wie es, schön, dass wir Formel 1 als Beispiel nehmen, aber da ist ja sehr viel reglementiert in diese Richtung. Oder du machst es halt eben nicht. Aber sonst, ey, ganz ehrlich mal, der Helm, das ist ja, also ich glaube nicht, dass der, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass das ein krasser Gamechanger ist. Weißt du, ich meine?
Ja, lässt sich das auf jeden Fall nicht festmachen.
Ich glaube, dass der dir Arbeit abnimmt eventuell oder ja, dass er dir eventuell Arbeit abnimmt, aber jetzt zum Beispiel so wie ein Remco auf dem Rad zu sitzen oder wer auch immer noch, weißt du, wo dann halt so, wo der Kopf und Arm, da gar kein Platz mehr ist, also auch gar kein Wind reinkommen kann fast, das ist halt Arbeit, ne? Das ist ja auch Geld, was du reinstecken musst, um da hinzukommen. Ich glaube, das kannst du halt mit dem Helm übergehen, aber ich habe jetzt gerade ein Bild gesehen von Robert Gesing, der den Helm auch auf hat. Also weißt du, das ist halt scheißegal, ja, ob du diesen Helm aufmachst.
Mich wundert es auch so ein bisschen, dieser Ansatz, weil eigentlich ist ja so das Ding, dass für jeden Fahrer gibt es einen individuell schnellsten Helm. So, ja, also der ist jeder Fahrer anders. Du kannst jetzt nicht sagen, pauschal, der Helm ist der schnellste. Ja, also das ist zum Beispiel der ist Grund, warum
vielleicht
Lidl Track keinen Sponsor für Zeitfahrhelme hat, sondern da für jeden Fahrer versucht, das schnellste Modell zu finden, egal Hersteller, unabhängig. Ja, die kaufen es dann einfach und es ist dann ungelabelt.
Ist auf jeden Fall krass, dass das
oder ein Sponsor mitmacht. Ich weiß gar nicht, ob Bontrager
gehört, ja,
Zeitfahrhelme hat. So,
ja, ich glaube, die haben einen, ne? Die haben, glaube ich, einen.
Ja, muss man ja auch sagen, für einen Sponsor komplett eigentlich kommerziell irrelevant.
Und gut, da ist halt Track auch Miteigentümer oder Eigentümer der Mannschaft. Von daher können die das sich aussuchen, ne? Also wenn die das entscheiden.
Ja. Zeitfahren halt tatsächlich nicht für jede Marke relevant.
Ne? Und du hast, manche Hersteller haben vielleicht noch ein zweites Modell oder so, also auch bei POC fährt ja nicht jeder dieses UFO, ja, diesen UFO-Helm, ich weiß gar nicht, wie der heißt, sondern nur eben die Fahrer, für die der Helm funktioniert, für andere ist der langsamer. Ja, also, und da jetzt hinzugehen,
leicht,
als Giro und so ein Ding rauszuhauen, und eigentlich kann man davon ausgehen, dass der nicht für jeden schneller ist, weißt du? Also,
ja, ist ja egal, das war jetzt Marketing-Ding. Also.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht einfach Riesen-Marketing-Gag, denn in dieser Woche wird jeder Mensch, der irgendwas mit Radsport zu tun hat, 8-mal ein Giro-Logo sehen.
Ja, also ich glaube, der wird bei Jonas Windiger wird der schon schnell sein. So, also ich kann mir vorstellen, dass das einfach wirklich auch Sinn macht, das Ding zu fahren. Jetzt vielleicht nicht bei einem 11 Kilometer Zeitfahren, was tellerflach ist, mit irgendwie noch 3 Antritten und so. Aber ja, es sieht halt nicht, ich finde ihn von vorne gar nicht so schlimm. Er hat sich mittlerweile dran gewöhnt durch POC und durch, wie heißen die anderen, Sweet Protect oder so. Die haben doch auch von Juno X, die haben ja auch so diesen Helm.
Auch so ein DuckTales-Helm.
Ja, genau, aber halt, von der Seite ist das halt krass, Alter. Das ist ja komplett absurd, dieser Beutel, der vorne rausgeht, ey.
So, okay, 15 Minuten über Zeitfahrhelm jetzt geredet. Aber war nötig.
Die Folge ist
kurz noch zwei. Genau, kurz noch zwei Allgemeinthemen.
Ja.
Kurz noch zwei Allgemeinthemen, bevor wir hier in den Racing-Part übergehen. Es wurde mir jetzt in den letzten Jahren öfter zugespielt und die Woche wieder, und ich versuche es jetzt wieder zu reaktivieren. Das Thema: Früher hatte Besenwagen eine Playlist am Start. Ich weiß nicht, wer die führen soll, aber ich dachte mir, zumindest wenn wir einen Gast haben, können wir den mal nach seinem aktuellen Lieblingssong fragen und jeder von uns seinen Song der Woche dazugeben. Ich versuche das zu etablieren und mir zu merken für den Gastpart. Ich habe es auf jeden Fall aufgeschrieben. Also macht euch schon mal Gedanken.
Also genauso wie das bei mir funktioniert, jede Woche ein Foto zu machen. Ich habe wirklich diese Woche nachgeguckt.
Genau, richtig.
Ich habe kein Foto diese Woche gemacht. Genauso würde ich behaupten, ich habe diese Woche noch keine Musik gehört.
Ja gut, aber du kannst ja trotzdem sagen, an welches Lied du denkst.
Ich kann meins schon sagen.
Ja, du musst später mit dem Gast.
Okay.
Dann hier, noch letztes Style-Thema. Chloe Dagger hat ja angefangen mit diesem kurze Hosenfahren. Ich habe jetzt aber noch mehr im Frauenpeloton mit den kurzen Hosen gesehen. Nämlich Lissy Deignan hat auch so eine kurze Hose gefahren.
Ja.
Und jetzt will ich gar nicht bashen, sondern sage, wann Alpecin Jeans-Shorts, Jorts, die Jeanshosen in richtig kurz für Männer, das will ich jetzt sehen als nächstes.
Ja, da brauchst du
eine gewisse, können wir so stehen lassen.
Du brauchst eine gewisse Vorlaufzeit, ne? Damit die Kante schon weg ist, weil sonst sieht es halt echt.
Ich glaube, es sieht einfach nicht gut aus. Ich weiß nicht, ob das besser aussah. So im generell. Muss man schon tragen können auch, ne?
Vielleicht für spezielle Fahrer. Gut. Radsport. Wir hatten Ende letzter Folge, ihr habt es gar nicht gehört. Eine Voicemail von Laurenz Rex noch als Ausklang der Folge, der gerade am selbigen Tage Le Samar gewonnen hatte. Wie ein guter Bekannter von uns, Dominik Klemme, auch schon mal. Aber ich wollte da nochmal drauf Bezug nehmen, denn Laurenz Rex, guter Freund hier des Podcasts, herzlichen Glückwunsch nochmal. Und er hat in dieser Voicemail auch nochmal kurz beschrieben, dass er es fast verkackt hat. Dass er fast zu früh gejubelt oder schon angesetzt hat zum zu früh jubeln. Es hat aber gerade so noch gereicht, aber Fotofinish. Sonst hätte Morgado schon sein erstes Rennen drinne.
Ja, jetzt muss er nochmal zurückkommen nach Belgien, der Morgado.
Leider. Er hat auch ein Interview gegeben, ne?
Ja,
so, do you like these Belgian coupled races?
No. Aber dem geht's auch immer schlecht. Also, wenn du ihn fragst, wie er drauf ist, dann sagt er immer, mir geht's schlecht. Und je schlechter er drauf ist, desto besser fährt er eigentlich. Also, vielleicht ist das mit den belgischen Rennen genauso.
Vielleicht gut. Also, so, ich meine, ein, zwei Monumente reichen ja für eine Karriere auch.
Ja, jetzt
müsst ihr den nicht so oft dahin schicken.
Dann gewinnt der nächste Jahr Flander in einem Interview. Wie war der Talk heute? I don't like this race. I don't like this race. I want to never come back.
Will you come back? No.
No.
Ja, das hat er direkt schon beim Omloop gesagt. Omloop hat Newsblatt. War ja so das erste, also nach der Rad-WM, wann war die? 21, war das überhaupt sein erstes Rennen in Belgien? Dafür, glaube ich, lief es ganz okay. Und er kam schon so ins Ziel und hat halt gesagt, boah, das ist ja die absolute Hölle hier. Da habe ich ja gar keinen Bock, ich will wieder zurück nach Portugal. Und der Bus von Tudor, der stand direkt nebenan und Cancellara hat das so ein bisschen mitbekommen. Und er meinte so, ja, wenn der nicht wieder zurückkommt nach Belgien, dann ist er ein Idiot. Also der muss wiederkommen, der wird bei diesen Rennen in Zukunft eine große Rolle spielen können. Und dann habe ich ihm das abends nochmal gesagt und dann meinte er so, Cancellara hat das gesagt, Cancellara hat gesagt, ja, okay, dann komme ich doch nochmal wieder.
Hast du jetzt noch ausgedacht mit Cancellara?
Nee. Der stand wirklich direkt da. Auf Krücken. Hat sich einen Fuß gebrochen.
Gute Besserung.
Ja. Zweiter Recap vielleicht noch, was wir letzte Folge, also nochmal zur Erklärung, Jonas Rutsch letzte Folge hat es ein bisschen eilig, beziehungsweise habe ich auch den Aufnahmetermin. Wir haben einfach viel zu lange geredet und mussten dann einfach ein paar Themen skippen, weil Jonas schon da war. Lennart van Edtveld. Und jetzt können wir vielleicht direkt auch ins aktuelle Strade Bianca reingehen, weil er da auch eine Rolle gespielt hat. Aber viele haben sich gefreut, UAE-Tour gewonnen. Vor allem UAE, nicht UAE-Tour gewonnen. Auch Wismar far from. Sondern andere Teams unter sich ausgemacht. Lennart van Edtveld diese Saison auf jeden Fall, sagen wir, hat gut trainiert im Winter. Scheinbar.
Ja, ich weiß nicht, habt ihr Strade gehört auf Englisch, mit englischem Kommentar?
Ich musste leider, wir konnten nicht umstellen auf Rainbows Fernseher.
Boah.
Fernbedienung konnte diesen, Knopf zum Umstellen gesehen, aber man ist nicht drauf
gekommen. Hat den Samsung-Fernseher.
Lass das nicht tiefer reingehen, bitte.
Ich will jetzt gar nicht
ertragen.
Unbedingt auf dem Hersteller rumreiten, aber soweit ich weiß, gibt es keine Discovery-App für Samsung-Fernseher ab einer gewissen, oder vielleicht auch nur gewisse, müssen ein gewisses Alter haben. Aber das habe ich hier in meinem Umfeld auch, dieses Problem.
Und dann bei dir zu Hause?
Es war hart. Nicht. Nee, also Andi, ich glaube, du
ich würde mir direkt einen neuen Fernseher kaufen.
Ja gut, wenn du viel Radsport guckst, würde ich das auf jeden Fall direkt auch machen.
Aber auf jeden Fall war der Nathan van Hooijdonk war da Kommentator, Co-Kommentator.
Ja, Kommentator, ja.
Hat es richtig gut gemacht. Andi, hast du es gehört? Nee, du warst da. Nee. Hast du es gehört?
Nee, ich habe nur ohne Ton nebenbei geguckt.
Ja, auf jeden Fall, der hat das richtig gut gemacht, weil der halt auch so ein bisschen tiefer auf die ganze Taktik auch so einging und auch der war auch gar nicht biased, das war echt interessant. So, der hat auch gesagt, okay, Jumbo hat es jetzt hier verkackt oder Wismar. So hat er es nicht gesagt, aber ja, im Prinzip in schön. Auf jeden Fall meint er dann, mit dem Maxim van Gils, der jetzt Zweiter wird, nee, Dritter, hat er früher immer viel trainiert, als er selber gefahren ist. Der musste ja jetzt aufhören wegen Herzproblemen. Und da meinte, dass Lotto Destiny relativ viel Budget umgeschichtet hat. Richtung Performance, Equipment und so. Die haben auch einen Ausrüster gewechselt, wo sie auch frühzeitig aus dem Vertrag rausgegangen sind, weil sie, glaube ich, mehr Möglichkeiten bekommen haben da. Jetzt dann bei Orbea sind sie. Und das fand ich interessant und ich finde, man sieht das jetzt auch. Wir hatten das letzte Mal ja schon gesagt, dass ich für den letzten Jahren immer gestruggelt haben, die Talente, die sie in U23 offensichtlich hatten, weil da haben die ja Kopfsteinpflasterrennen gewonnen, Bergrennen, die waren ja überall gut, ne, Andi? Also das ist ja schon eine richtig gute Talentschmiede gewesen, oder ist es immer noch, aber die haben das ja nie in den Profis so richtig sich durchsetzen können. Und jetzt finde ich es gerade schon krass, wie schnell die sich entwickeln. Also es geht ja jetzt ja schon relativ zügig.
Weiß jemand, wer da das Scouting macht?
Nee.
Weil das ist ja nicht so, dass solche wirklich jungen Talente kommen ja jetzt nicht so, denke ich mal, aus den, weil der Teamchef vom World Tour Team jetzt irgendwie das aussucht, sondern da muss ja irgendjemand,
ich weiß nicht, irgendwie
ein guter Nachwuchsscout sein.
Aber auf jeden Fall, was interessant ist, die hatten bis jetzt noch nicht Coaches, ne? Also die hatten zwar Teamcoaches, aber nicht alle Fahrer und die haben jetzt erst angefangen, dass alle Fahrer wenn möglich vom Team trainiert werden auch. Ich bin echt gespannt, was da jetzt noch kommt in der nächsten Zeit. Vor allem sind die beiden ja auch, glaube ich, am Vertragsende. Auch so, wie sich das Team jetzt entwickeln wird. Ob man sich an diese Fahrer irgendwie binden kann langfristig.
Gut, ich sag mal, an die beiden schon mal herzlichen Glückwunsch für die Leistung im Vertragsjahr.
Ja, also es hat auf jeden Fall so ein bisschen Umdenken gegeben. Wahrscheinlich aber auch schon, hat das so vor 2 Jahren angefangen, als das Team auch so, ich glaube, das hat ja auch jetzt schon mittlerweile den 6. General Manager in 7, 8 Jahren oder so. Aktuell ist Stefan Hülleux auch ein ehemaliger französischer Profi da, General Manager. Irgendwie so ein, wie das zustande gekommen ist, weiß ich auch nicht so recht. Ich glaube, der lebt in Belgien, aber warum der jetzt gerade bei so einem belgischen Team da die Position übernommen hat, weiß ich, habe ich nicht so viele Insights zu. Man hat aber so ein bisschen die sportliche Leitung auf jeden Fall verjüngt. Ja, Nicolas Maas, ehemaliger Teamkollege von mir auch zu Quickstep-Zeiten, ist da mit reingegangen, arbeitet viel mit den jungen Fahrern auch, weil er ist halt, wie gesagt, 38, ist jetzt auch noch nicht so alt. Da glaube ich, einen ganz guten Draht zu den jungen Fahrern. Man hatte ja auf jeden Fall in der sportlichen Leitung einiges geändert, auch ein bisschen mehr Fokus einfach auf dieses Performance-Management dann gesetzt. Ausrüster gewechselt vor allem, also jetzt nicht nur Aubert, sondern vorher auch vor allem Komponenten und Laufräder. Das war, glaube ich, schon mal die erste große Verbesserung. Und Paul sagt schon richtig, das Nachwuchsteam hatte eigentlich in den letzten Jahren immer Talente. Und da würde ich auch sagen, ist man vielleicht auch ein bisschen mehr, hat man sich ein bisschen mehr geöffnet, junge Fahrer auch dementsprechend zu bezahlen. Ich glaube, das war auch eine Zeit lang so ein bisschen das Problem, dass man gedacht hat, ein junger Fahrer hat noch nicht so einen großen Marktwert, was man jetzt natürlich in den letzten Jahren gesehen hat, entspricht nicht mehr so ganz dem aktuellen Trend oder einfach der Tatsache, dass junge Fahrer durchaus auch Siegfahrer sein können, auch ziemlich schnell. Und da muss man sich dann als Team auch anpassen. Das hat man, glaube ich, so ein bisschen mehr auch gemacht in den letzten Jahren. Und Kurt de Bauer ist ein ehemaliger Fahrer auch von dem Lotto-Team selbst. Der ist für das Nachwuchsteam zuständig. Also der macht die Arbeit wahrscheinlich nicht alleine, aber auf jeden Fall gute Nachwuchstalente in den letzten Jahren da hochgekommen. Ja, ich meine.
Hatte ich letztens irgendwo rausgehört, dass du nicht ganz überzeugt bist, ob Hulot das Schiff sicher durch.
Ja, also man hört jetzt nur so gerüchteweise, dass da jetzt doch nicht so modern gearbeitet wird, sondern eher wieder so einen kleinen Schritt zurück gemacht hat. Ja, ich kenne da jetzt aber die genaue Teamstruktur nicht, was sich da genau verändert hat. Also ich glaube, eine Veränderung, die haben wir mitbekommen, dass Alan Davis nicht mehr bei Lotto Destiny sportlicher Leiter ist, weil er irgendwie auf Social Media ein paar unangebrachte Nachrichten an Frauen verschickt hat.
Okay.
Was ist sonst noch so an Personalien? Hat sich da, glaube ich, nicht so viel geändert. Die Frage ist halt, ob jetzt noch das Budget so zur Verfügung gestellt wird für Performance Management, wie es die letzten Jahre gemacht hat, oder ob es denn doch wieder so ein bisschen klassischer verteilt wurde. Aktuell merkt man es noch nicht so ganz, wobei ich glaube, bei Le Samen gab es auch so ein kleines Materialfiasko schon. Da wurde ein bisschen was getestet, das nicht so gut funktioniert hat.
Pedale?
Pedale weiß ich nicht, aber man hat ja auch den Sturz von Delis öfter mal in der Wiederholung gesehen. Der hat sich da auch ziemlich lautstark beschwert, warum er die Scheiße hier mitmachen muss. War schon interessant zu sehen, wie eigentlich ein Fahrer, der aus der Region kommt, sagt so, ey, ich habe gar keinen Bock hier zu fahren. Was soll ich hier? Warum muss ich hier sein? So, ne? Übersetzt hat er es gesagt. Mhm. Deswegen bin ich einfach mit Interesse dabei, wie sich das Team so entwickelt oder halten wird. Einfach. Vor allem.
Ja, ich bin gespannt, nochmal zum Ausgangsthema zurück. Ja, und natürlich auch, ob er dann da bleiben wird. Wahrscheinlich eher nicht. Aber Van Hiels und Van Eetveld schon. Also auf jeden Fall was wert, was die da bis jetzt geleistet haben dieses Jahr.
Was meinst du, ob was da bleibt? Wer da bleibt oder was?
Ja, ob die bei dem Team bleiben. Also kann man sich ja dann tatsächlich bei so stark, wie die jetzt gefahren sind bisher, nicht so richtig vorstellen. Da muss ja schon Kohle fließen. Oder sie sich richtig wohlfühlen.
Ja, aber ich glaube aber auch, dass Lotto und Destiny so Sponsoren sind, die eventuell, wenn es so belgische junge Talente sind, auch noch mal tiefer in die Tasche greifen. Ne? Da geht es ja auch um so.
Das ist natürlich sind, ja.
So Identität aufbauen und sowas. Und alles auf Arno Delis Schultern lasten, ist halt auch, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Was eigentlich mit Vermeersch?
Der ist gestürzt.
Na, bingo. Weil den gibt es ja auch noch, also die vier, brutal.
Ja.
Alle jung, alle saustark.
Ja, also wenn die da viel richtig machen und das Budget zusammenbekommen, können die da echt, glaube ich, für die Zukunft sich ein richtig starkes Team, so bei Ein-Tagesrennen und natürlich auch Rundfahrten, so kürze Rundfahrten aufbauen. Und ich finde, die fahren auch als Team mittlerweile echt sehr, sehr gut zusammen.
Dann lass doch mal zu Strade, wo Skuins gegen Van Riels das relevante Rennen war, denn ich extra mit Freunden verabredet zum Strade gucken, bei 70 vor Ziel eingeschaltet, weil vorher noch zusammen Fahrrad gefahren. Und dann, Tadej Pogacar, ich hab dich gern, ich schaue dir sehr gern beim Radfahren zu, aber wart einfach noch ein bisschen so. Wenn du weißt, du hast es drauf, so tu mir den Gefallen und mach's ein bisschen spannender. Das ist lame.
Ich habe mich nur gefragt, muss man sich sowas live angucken? Also,
ja.
Vor allem, weil du, also, das war auch ehrlich gesagt optimistisch, 70 Kilometer vor Ziel erst einzuschalten, weil da ist das Finale ja schon lange dran. Ja? Aber auch die TV-Übertragung passt eh nicht. Also, du schaltest ein, die Übertragung geht los und dann steht da schon so eine Gruppe, wo du gerne wissen würdest, wie ist das dazu gekommen, weil zu dem Zeitpunkt, als Pogacar losfährt, wenn du dir die anderen Fahrer anguckst, die sind ja alle schon vollkommen am Limit. Also du musst ja, man weiß gar nicht, warum.
Ja gut, aber das ist ja das Problem, was ich irgendwie auch noch mit einem Frauen nochmal ansprechen wollen würde, ist, dass man versucht, so zwei so große Rennen, was sie ja jetzt sind, einfach auf den gleichen Tag zu legen. Und eins von beiden leidet.
Ja.
Eins von beiden leidet.
Aber also, die Frage ist halt, würde denn ansonsten das Rennen eine Live-Übertragung von Start bis Ziel bekommen? Ja, das ist ja eigentlich auch nicht üblich, dass so eine Handvoll Rennen und ein paar Etappen bei den Grand Tours, die so
auch
komplett
ändern.
Übertragen werden. Meinst du?
Ja, der ganze Radsport ändert sich jetzt ja gerade so, dass das Finale immer früher anfängt. Und ich meine, Flandern-Rundfahrt haben wir uns früher, keine Ahnung, hast den Stadion geguckt, da hast du immer 3 oder 4 Stunden schlafen gelegt. Mittlerweile darfst du dich nicht mehr hinlegen für ein Nickerchen, wenn die erste Gruppe weg ist, wo es sein kann, dass dann die nächste Gruppe irgendwie Stars drin hat. Und gibt ja auch Tour-Etappen, die mittlerweile interessant sind vom Start. Also ich glaube schon, dass sich solche wichtigen Rennen, dass sich es ändern wird. Und da haust du halt irgendwem einen Stock zwischen die Beine, sei es ein Frauen- oder Männerrennen. Ne? Also in dem Fall war es das Männerrennen. Und
ich sehe nicht, dass da die Übertragungszeiten ausgebaut werden in den nächsten Jahren, eigentlich wo der Trend in allen Sportarten ja zu kürzeren Formaten ist. So. Also ich bin mal gespannt. Es wird eine Herausforderung sein. Aber ich habe mir jetzt schon bei ein paar Rennen gedacht, so ich hätte lieber keine Live-Übertragung, aber ich gucke mir eine wirklich ausführliche, gut zusammengestellte Zusammenfassung von einem Rennen an. Weil gerade beim Radrennen gibt es ja viel, viel Überbrückungszeit, so, ne, die man sich sparen könnte. Das Ding ist halt nur, das müssen dann Leute schnell produzieren können, die sich auch damit auskennen. So, ne?
Leute gut kommentieren.
Ja, aber
naja,
können wir ein bisschen Regie, Dramaturgie und so weiter.
Also ich meine,
das wäre schon gut, ja.
Pogacar ist 80 Kilometer Solo, dass das krass ist, das steht irgendwie außer Frage. Ich finde Goins finde ich schon echt mega stark. Ich meine, ganz ehrlich, das hat man bei Het Nieuwsblad schon gesehen.
Omloop, ja.
Beim Omloop. Und es ist halt nur so eine kleine, also es ist auch keine Anekdote, aber ich bin letztes Jahr mit dem zusammen dieses Finnland Gravel gefahren, wo er auch gewinnt und ich Dritter werde. Und wir fahren alle zusammen zu dritt den letzten Anstieg rein. Und der war so steil, dass ich mit 48, 44 Krafttraining hochgemacht hat. Er ist mit 52 Mono und hinten 36er, musste er den gleichen Anstieg hoch. Und der ist da reingefahren, als wenn das Ding eine Minute lang wäre. Der war aber 5 oder 6 Minuten lang. Und der ist da so hochgezogen und dachte ich schon, Alter, was für ein krasser Typ. Also so, also das hat jetzt nichts mit dem Rennen, was er da geliefert hat, aber da hast du einmal gesehen, was für eine Stärke der haben muss. Also, weißt, also wie viel Watt der auch in der Lage sein muss zu treten über eine gewisse Zeit. Also steilen Anstiegen. Und ich finde, das hat er jetzt letztes Jahr schon immer wieder ein bisschen bewiesen, weil über WM war er auch sehr, sehr lange gut, bis er irgendwann explodiert ist. Und jetzt dann Omloop und jetzt dann Strade. Und wie ich es ja schon vor ein paar Wochen gesagt habe, ich glaube, das wird echt gut bei den wichtigen Klassikern mit Mats noch dazu.
Auch in dem Thema jetzt nochmal sau schön auch zu sehen, dass es so Fahrer gibt, die auch doch schon eine richtig lange Zeit dabei sind und sich noch so über so eine Zeit auch so entwickeln. Sonst immer
ja, wollte ich gerade auch sagen.
Hier aus der Jugend raus und bam, ich mache euch alle kaputt. Und er ist ja jetzt wirklich schon, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Jahre.
Der ist schon mega lange dabei. Aber ich, das ist auch so ein Rennfahrertyp. Ich weiß nicht, ob der, also der ist ja mega nett, aber man hat auch immer mal so ein paar Sachen gehört, dass einige von ihm genervt sind. Aber jetzt, also nicht nett ist, sondern einfach genervt. Und ich
glaube.
Und ich, was mich da mal interessieren würde, ist, ob sich die Rolle im Team auch ein bisschen geändert hat. Also du musst ja auch erstmal die Möglichkeit bekommen, so Rennen fahren zu können. Also ich glaube, der war schon vorher auch immer gut, offensichtlich. Der ist jedes Jahr auch, glaube ich, die Tour gefahren. Aber jetzt nochmal diesen Schritt zu gehen, der fährt ja auch im Trainingslager, fährt da am Col Duratz, oder wie das Ding da heißt, unten in Spanien, eben wie die schnellste Zeit von allen Lidl-Trek-Fahrern. Ne? Und
ich habe gerade nochmal geguckt, kurz zur Einordnung, 2016 schon World Tour Profi bei Cannondale geworden, seit 2018 bei Trek Segafredo und jetzt Lidl-Trek. Also schon 32 Jahre alt, der Gute.
Ja. Ja, aber hat eine gute Entwicklung gemacht die letzten Jahre. Ne? Wurde irgendwie immer besser. So, und dann war aber trotzdem auch oft in einer Helferrolle und hat jetzt aber eigentlich ganz gut die Rennen, wo er eine freie Rolle hatte, einfach gut für sich genutzt. Und glaube ich auch ein Niveau, dass er jetzt schon so eine Joker-Rolle auch mehr einnehmen kann und nicht mehr so eine reine Helferrolle. Also ich glaube jetzt gerade nochmal nach dem zweiten Platz bei Strade umso mehr. Und ich glaube, dieses Ding, dass der so ein bisschen unbeliebt ist, würde ich gar nicht sein. Der ist vielleicht ein bisschen anders, weil er auch für einen Radfahrer, glaube ich.
Nicht unbeliebt.
Nicht. Also, so ein bisschen spezieller Typ.
Ein bisschen weirdo, ne?
Aber es liegt vielleicht einfach daran, dass er ein bisschen intelligenter ist als der Durchschnittsradprofi.
Tippt seine UCI-Ranglistenplatzierung.
Keine Ahnung. Die ist wahrscheinlich relativ gut, weil der relativ oft immer so komische Ergebnisse fährt, oder? Früher auch schon.
Hätte ich nämlich auch nicht gedacht. 59.
Ja. Ich glaube, er fährt schon sehr viele Top 10s auch. Also so Punkteränge halt immer. Ja. Oder Top 20.
Ja, auf jeden Fall bei World Tour Rennen ein paar gute Ergebnisse gehabt oder Pro Series auch. Aber so in den letzten 2 Jahren dann schon solider Typ.
Ja.
Ja, und Van Riels, auch schon 24 Jahre in Anführungszeichen. Auf jeden Fall auch gute Saison. Dieses seltsame, die Ruta Ciclista Andalusia gewonnen. Mit einem 4,9 Kilometer Zeitfahren, sonst wurde alles abgesagt. Wird bei Ardèche Fünfter, bei Vendrome Dritter und bei Strade Dritter. Also 1-5-3-3 diese Saison. UCI-Punkte 20-85, 125, 260. Also auch gut trainiert über den Winter. Schön, dass auch noch ein paar andere Leute schnell Radfahren, außer Wismar-Fahrer und Neos-Fahrer und Boras.
Ja, Frauenrennen? Also ich meine, wir können jetzt natürlich noch stundenlang über Pogačars 80 Kilometer, aber...
Das reicht mir. Ja. Brauche ich kein Wort drüber verlieren.
Über Frauenrennen, Kopecky, ja, also halt, ja, die weiß ja, wie man es macht, aber was ich mir jetzt halt echt immer öfters frage, ist, ob Niewiadoma, also Kasia Niewiadoma, nicht auch solche großen Rennen schon gewonnen hätte oder gewinnen würde, wenn sie in einem anderen Team wäre. Oder SD Works, wenn Kopecky und wie heißt sie? Die andere?
Wollering
nicht im gleichen Team wären. Weil das ist ja, was willst du denn da machen? Also die Niewiadoma, klar, die fährt ist auch nicht immer smart, die hat da auch schon wieder die Dinger rausgehauen, die Körner, wo es nur möglich war. Aber die ist ja immer da, ne? Und die ist immer unterlegen aufgrund von taktischen Spielereien. Oftmals.
Findest du?
Echt bitter.
Ich würde sagen, die ist ein Level deutlich unter den Topfahrerinnen und deswegen hat die noch nicht mehr gewonnen. Aber sie ist halt dann nochmal besser als alle anderen. Also ist so ein bisschen Mats Pedersen.
Siehst du sie echt ein Level drunter?
Ja, auf jeden Fall. Also ist keine Chance, bei Vollering oder Kopecky mitzufahren. Sehe ich nicht.
Ja gut, aber okay,
und davor war es halt
Topfrauen, Vollering und Kopecky.
Vorher waren es halt die Van Vleuten oder die fährt jetzt auch schon ein bisschen länger, ne? Da waren noch einige andere, die immer einfach auch besser waren. Und dazu kommt noch, dass sie vielleicht taktisch hier und da mal was liegen lässt. Aber ich glaube, so rein Kräftemessen sind die anderen dann auch einfach noch mal besser. So, da kannst du dann auch nicht viel taktieren. Aber ja, ich gebe dir recht, die wird auf jeden Fall woanders mehr gewinnen, wenn sie in so einem Team wie SD Works fährt, weil wenn die dann halt ihre Karten spielen, dann erhöht das wahrscheinlich auch ihre Siegchance. Aber wollen wir ja jetzt auch nicht. Ne? Wir wollen ja jetzt, wollen jetzt nicht, dass alle zu SD Works gehen.
Nee, lieber ein paar weg. Könnte ja noch jemand zu Canyon SRAM gehen, dann haben die da mehr Karten zu spielen.
Die sind halt echt dominant, ne? Das ist schlimmer als Wismar Liesebike. Weil die halt, weil die manchmal auch einfach noch was auf die Nase bekommen. So wie jetzt bei Strade zum Beispiel. Sahen die jetzt nicht so gut aus. Oder jetzt heute beim Tirreno-Zeitfahren. Ja. Mehr hatte ich zu dem Thema nicht gar nicht. Sonst auch gutes Rennen, aber irgendwie Kopecky erwartend. Also vorhersehbar.
Ja, auf jeden Fall spannender als, schon vorhersehbar, aber ein bisschen spannender gemacht als bei Männerrennen, glücklicherweise.
Ja, man hat bei ihr auch gemerkt, ich glaube, sie hätte auch eher gehen können, aber er hat dann halt hat dann auch gewartet, ne?
Ich habe vielleicht hier, ich weiß nicht, ob ihr noch was habt, aber zum Outro aus dem professionellen aktuellen Radsportteil noch so ein Ding. Wir haben nicht drüber geredet, weil irgendwie auch redundant oder man kann auch nicht so richtig viel drüber sagen, über diese kleine Misere zwischen Patrick Lefebvre und Julia Alaphilippe und seiner Frau mal wieder. Ist jetzt auch irgendwie schon wieder 2 Wochen her. Da ging es um öffentliches Bekanntmachen von spekulativer, sage ich jetzt mal, Alkoholprobleme und die Verbindung mit Alaphilippes Beziehung. Und dann war diese Woche mit dem Opening Weekend, wo Alaphilippe dann auch 2-mal stürzt beim Omloop, und ich tat mir wirklich leid, der arme Kerl. Dachte ich mir auch so, in der Situation mit dem Background und dem Alaphilippe ist jetzt ja doch irgendwie mehr im Fokus als ein deutscher Profi, da Rennen zu fahren und dann irgendwie da noch, weiß ich nicht, Fokus zu haben, das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es so richtig gut geklappt hat. Hat es stand scheinbar auch nicht, jetzt bei Strade auch wieder gestürzt. Aber man hätte es ihm auch, also das Schlimmste, was ihm jetzt passiert ist, glaube ich, war, das habe ich dann irgendwie die Tage noch gelesen, ist, dass jetzt der Teammanager von Total Direct Energies schon gesagt hat, so, wir können, die Tür ist immer offen für ihn. Mhm. Jetzt, wo Peter Sagan nicht mehr da ist, können wir Alaphilippe zum neuen Sagan machen.
Fand, muss ich auch ein bisschen schmunzeln bei der Überschrift.
Ja, aber ja. Vor allem das Gute daran, sie nehmen sich ja selbst auf die Schippe, das Team.
So, ja. Also das würde ich jetzt gar nicht sagen, weil ich habe mir ja auch den Artikel dann dazu durchgelesen, und der Bernardo, das ist der Teammanager von Total Energies, der lobt Peter Sagan ausdrücklich und sagt, dass sie durch seine Erfahrung und so, also dass sie da einiges von mitgenommen haben, von der Zeit mit Peter Sagan. Und das glaube ich schon. Ne? Auch wenn jetzt Sagan nicht mehr Prime Sagan war, glaube ich, ja, dass das, er so ein Team extrem nochmal in vielen Bereichen weitergebracht hat. Ne? Und ich glaube, ja, das wäre halt so die Idee mit Alaphilippe, dass da jetzt vielleicht so ein paar Parallelen gibt mit so über dem Zenit und ich trinke gern mal einen. Das haben sie mit Sicherheit nicht so gemeint.
Naja, also Die können mir jetzt nicht erzählen, dass das Ding so zu 100% auf Ernst war, also diese Aussage, weil, also wie dann auch das war, wie Peter Sagan dann auch in dem Team dann war, also was an Expertise reingebracht hat, ohne Zweifel, auch mit einem Sponsorship und so, das steht außer Frage. Also ich glaube, die wären jetzt auch an einem anderen Punkt noch, aber das ist schon so ein bisschen quasi letzte Runde, um jetzt im Bar-Jargon irgendwie zu bleiben. Also so ein Feeling hat das schon so ein bisschen, weißt du?
Nee, die haben, glaube ich, so wie man hört, ja auch ein seriöses Angebot gemacht. Und ich glaube, da hört dann der Spaß auf, ne?
Ja, natürlich, also, natürlich machen sie ein seriöses Angebot. Französische Teams geben immer gerne sehr viel Geld dann für ihre französischen Stars aus. Ich meine, das wissen wir ja mittlerweile schon, gab es ja viele Beispiele zu, aber nichtsdestotrotz ist es jetzt auch für jemanden wie Alaphilippe, wenn der da hingeht. Ich glaube, der weiß schon, dass. Also, der geht da nicht hin, um da auch mal den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Der geht da hin, um diesen Scheck mitzunehmen, um ein bisschen Maskottchen zu spielen in dem Team, was ja auch in Ordnung ist, vielleicht Expertise weiterzugeben. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn in dem Team zur alten Stärke zurückfinden sehen. Das glaube ich nicht. Selbst wenn er zur alten Stärke zurückfindet, fährt er nicht mehr so schnell wie früher. Weil es andere Faktoren mittlerweile auch sind.
Hat man jedenfalls noch nicht so oft gesehen, ne? Bei Fahrern, die so nach ihrem absoluten Höhepunkt nochmal zurückgekommen
zu sehen,
sind.
Ne?
Auf so ein Niveau.
Die würden ja so einen Fahrer holen auch, also das ist ja, der hat ja einen Medienwert für die, der also gerade in Frankreich ja wahrscheinlich irgendwie dann auch noch schwer zu beziffern ist. Der war jetzt auch bei Geraint Thomas, ne, in dem Podcast, da hat er auch erzählt, als er dieses Bergtrikot hatte bei der Tour und auch die Etappen gewonnen hat, das war ja, also das war ja absurd, was da abgegangen ist. Und ich glaube, das hängt ihm ja immer noch hinterher, also im Positiven. Und klar ist ja für so ein Team unglaublich viel Geld wert.
Ja, also wenn man sich jetzt mal seine Ergebnisse guckt, dann trifft das vielleicht nicht so die Vorstellung von Patrick Lefebvre, was er leisten muss. Wahrscheinlich auch nicht sein Gehalt, das muss man ja auch dazu sagen, aber es sind immer noch gute Ergebnisse, ne? Also
ja,
schlecht
natürlich.
Ist er jetzt nicht.
Nein, aber also wir dürfen nicht vergessen, der war halt Doppelweltmeister, ne?
Also dreimal, glaube ich, oder?
Der hat schon,
Zweimal.
Der hat schon ganz andere Radrennen gewonnen und war ganz anders dominant. Ist jetzt, ich weiß auch nicht, warum er das jetzt gerade nicht abrufen kann. Ich würde es auch gar nicht spekulieren wollen, weil das auch irgendwie nicht richtig ist. Aber es
ist
halt.
Ich sag mir mal meine Theorie. Ich glaube, der trainiert nicht mehr so, wie er trainiert hat, als er gut war. Und da, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Mensch so lange so durchziehen kann. Also ich habe ihn als Neoprofi ziemlich direkt verfolgt, weil er da schon extrem hart trainiert hat. Also ich kann mich daran erinnern, dass er sein erstes Flèche Wallon, glaube ich, oder somit das erste, war schon dabei. Und dann habe ich mir so seine Trainingsdaten angeguckt. Dann ist er noch in der Woche vorher irgendwie über 200 Kilometer hinterm Roller da durch die Ardennen geknallt und so. Da dachte ich mir so, boah, krass für so einen jungen Fahrer. Und immer wieder, also du hast so ab und zu mal Einblicke über Social Media auch in sein Training bekommen. Und das war brutal. Also der hat auch, ich glaube, in der Zeit, in der Phase, wo er so dominant war, einfach auch super hart trainiert. Und dann kommt immer was im Leben, was vielleicht so ein bisschen Veränderungen hervorbringt. Also ist auch ganz normal. Du gründest eine Familie, dann ändert sich vieles in deinem Leben und vielleicht geht der Fokus so ein bisschen weg. Und ich glaube, wenn du so durchziehst, so trainierst, dann kannst du dir gar nicht, also dann sind diese Ablenkungen, die vielleicht Lefebvre unangebracht in der Öffentlichkeit angesprochen hat, die gehen dann vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Also ich glaube, das werden wir bei vielen Fahrern sehen, die jetzt so jung, so gut sind und dann irgendwann eine Veränderung in ihrem Leben haben. Natürlich wird es immer Einfluss auch auf die Leistung haben. Aber das, was der so trainiert hat, das war schon echt krass. Das kannst du auch nicht 10 Jahre so machen, kannst du mir nicht erzählen.
Ja, ist ja sicherlich auch nicht der Verantwortliche, den du um dich herum haben willst, wenn du gerade nicht, sagen wir mal, in einer guten Phase bist. Also, weiß ich mal, also ich meine, dass er irgendwie schlecht ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Nicht mehr da, wo er mal war. Und da ist jetzt Lefebvre sicherlich auch nicht der sagt, hey komm, Junge, kriegen wir schon wieder hin, sondern da hörst du halt nur in der Zeitung, wer sich irgendwie über die irgendwas echauffiert.
Zumindest sagt ja Lefebvre, dass er dieses Gespräch mit Alaphilippe schon geführt hat. Ja, also das nicht öffentliche, komm jung, das kriegen wir schon wieder hin.
Ja, gut, aber der setzt sich ja trotzdem hin und, weißt du, haut nochmal oben rauf. Also der kann mir nicht erzählen, dass er das, also wir wissen, Lefebvre saß ja auch schon mal ein, zwei Mal irgendwo leicht angeheitert, ne, in so einer Show und hat was gesagt.
Ja.
Aber der kann doch nicht so Aussagen treffen, weißt du, und dann halt mit der Intention, den Fahrer damit nicht zu verletzen, weißt du. Also wenn das so seine Intention war, dass er das einmal nur gesagt hat, und er wollte ihn aber damit nicht verletzen, der passt ja nicht zusammen. Der verfolgt damit der Aussage auch.
Der baut schon Druck auf damit. Also ganz ehrlich, so.
Ja, klar baut der Druck damit auf, aber ob der Fahrer dann damit schneller fährt, ist halt eine andere Frage.
Ja, das ist natürlich die andere Frage.
So, und ich weiß, Lefebvre fährt die Taktik relativ oft. Eigentlich immer. Ich weiß,
in 90ern hat man das halt so gemacht, da waren das alle gewohnt.
In Belgien ist das immer noch ganz normal. Da regt sich keiner drüber auf.
Halt.
Ich habe gerade nochmal geguckt, Alaphilippe wird halt als Neoprofi, stimmt nicht ganz, ist halt auch einfach 2014 schon bei Quickstep Ultra-Profi geworden, ne? Das ist schon krass.
Ja, ist schon eine Weile her. Hat auch schon ein bisschen was geleistet.
Ja.
Aber
und im zweiten Jahr, wird er dann schon Zweiter beim Flash und Siebter beim Amstel Gold Race. Also vor 10 Jahren schon einfach ein Niveau gehabt.
Ja.
Weiß ich nicht, ob man das so lange auf dem, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das so 10 Jahre auf einem Niveau fahren kann. Vielleicht ist es jetzt dann, ist ja einfach die Luft raus oder es sind dann auch mal so ein paar Jahre dazwischen und dann hast du nochmal so einen zweiten Frühling, wie es ein Gilbert hatte.
Ja, aber was mich da auch interessieren würde, das werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren herausfinden, ob eine Generation, die auch mit anderen Leuten in ihrer Umgebung aufgewachsen ist, im Profiradsport, also jetzt wir beide, Andi, ja, wo dann irgendwie auch mal so locker lassen, während eines Rennens zum Teil auch noch angesagt war, oder während einer Rundfahrt, wenn du das gar nicht mehr hast, ob dann quasi dein, wie du mental darauf eingestellt bist, ob das dann komplett anders ist, also ob das, wir sagen jetzt ja gerade, die können das nicht 10 Jahre durchhalten, aber wenn du es gar nicht anders kennst, weißt du, also du kennst quasi gar nicht die süße Seite des Lebens, um es jetzt mal so schwarz-weiß zu machen, dass du, weißt du, ich meine, dass du gar nicht da irgendwie raustrittst aus diesem Leben, wie du es kennst, und einfach immer so ein Ding durchziehst bis zum Ende deiner Karriere. Das frage ich mich halt auch des Öfteren gerade so. Weil wir sind ja noch mal aufgewachsen, dass es so beides gab. Und es war halt normal, auch mal ein Bierchen zu trinken und mal irgendwie auch.
Ja, da gebe ich dir recht in so Verhaltensweisen, würde ich es jetzt mal nennen, dass das für die gar nicht so ein Ding ist, was vielleicht auch gut ist. Auf der anderen Seite haben sich so die Grundgegebenheiten im Radsport nicht geändert, ne, dass du so viel unterwegs bist und so und dass das nicht so ganz easy ist, vielleicht auch für deine mentale Gesundheit. Und da muss man sagen, sind auch noch nicht viele Teams, dass sie das fördern, dass sich Fahrer auch in dem Bereich entwickeln. Mhm. Aber ich glaube auch nicht, dass du also so durchziehen kannst, wie die Jungs das tun, die wirklich auf dem Zenit ihrer Leistungsfähigkeit sind, dass du das so lange machen kannst. Das kann, glaube ich, einfach nicht. Und die Anforderungen im Radsport, gerade im Profiradsport, die sind ja noch viel, viel höher als früher. Also du kannst eigentlich nicht mehr ohne Höhentrainingslager ganz vorne mitfahren. Oder also Mats Pedersen hat immer noch keins gemacht, aber der ist ja, glaube ich, so die Ausnahme. So, weiß ich nicht. Also ich kann es mir schwer vorstellen. Es hat auch noch kein Fahrer so, ich sag mal, länger als 5 Jahre geschafft. Egal zu welchem Zeitpunkt er erfolgreich oder diesen Zenit erreicht hat. Ich glaube, es ist einfach so ein ganz normales Ding und irgendwann wird immer, wie gesagt, was ganz normal ist, wenn du 10 Jahre lebst, passiert irgendwann immer was, was dich so ein bisschen, dein Umfeld einfach ein bisschen verändert.
Ja.
Und man muss ja noch, apropos das Letzte, was dazu kommt, gerade bei so Fahrern, die mega erfolgreich sind, so, was motiviert dich irgendwann? So, ne? Keine Ahnung, wirst du 2-mal Weltmeister, wirst du 3-mal Weltmeister? So, willst du 4-mal Weltmeister werden oder was? Ne? Also.
Ja, zum Glück hatten wir das Problem nie.
Nee, aber es gibt ja viele Fahrer, die dieses Problem irgendwann hatten. So, ich glaube, Tom Boonen, das war ja ähnlich so. Der hat mit 25 alles gewonnen. So, der war Weltmeister der Flandern-Rundfahrt, schon 2-mal gewonnen oder weiß was ich, wie oft zu dem Zeitpunkt. Hatte auch einige Jahre, wo es nicht so gut gelaufen ist oder wo er andere Dinge gemacht hat, die man wahrscheinlich nicht hätte machen sollen. Und ich glaube, bei Wiggins war es ja ähnlich. Ne? Der auch mit Anfang 20 eigentlich schon kurz davor, seine Karriere zu beenden. Ja, weil er Olympiasieger war und eigentlich alles erreicht hatte, was er je so auf dem Plan hatte. Ja, mal sehen.
Und schade, dass er das Ding mit Roubaix nicht durchgezogen hat. Noch.
Ja. Er hat schon durchgezogen, aber er hat es halt nicht versucht, geschafft. Ne?
Ja.
Ja, da war er, glaube ich, dann auch alt genug. Jetzt zum 5. Mal, apropos Leute, die mal richtig dominant waren und es dann nicht mehr sind. Wie bist du heute eigentlich auf Chris Froome gekommen?
Ja, gut, ey, der ist ja auch heute beim Tirreno Zeitfahren gefahren.
Ah, ja, okay.
Und dann kommen halt so die Fahrer rein, so, und das, ich meine, das Leistungsniveau ist halt auch krass. So, wenn du dir die Namen anguckst, die heute so 30., 40. waren, was die da wahrscheinlich hingelegt haben für eine Leistung. Ja, und dann kommt irgendwie irgendwann so Chris Froome ins Bild und dann denkst du, ja, also von dem Level, wo der kommt, müsste man eigentlich mit 90% wahrscheinlich trotzdem noch da reinfahren. So.
Ja, aber ganz ehrlich, können sich alle mal Besenwagenfolgen anhören. Damals, als Chris Froome seinen krassen Sturz hatte, hab ich damals schon gesagt, so wollen wir erstmal abwarten, wie das alles ausgeht. Wenn deine Lunge, beide Lungenflügel kollabiert sind und alles Mögliche Schrott war, das ist halt auch bei Bernal schon eine krasse Glückssache, wie gut er jetzt wieder ist. Mhm. Aber bei Froome war das, glaube ich, nochmal eine ganz andere Nummer. Und wenn du da 10% verlierst, fährst du halt auch ganz woanders rum. Und das war ja damals der ausschlaggebende Punkt, dass ich schon gesagt habe.
Ja, aber es passt dann alles nicht so.
Nicht in diesem Universum, dieser Vertrag, den er da gemacht hat.
So, ja, okay, vielleicht liegt es auch damit so zusammen, ne, dass er dann immer noch sagt, ja, eigentlich müsste ich viel besser sein oder mein Ziel ist immer noch, das und das zu fahren. So, die Realität sieht aber ganz anders aus, ne? Und ich, ja, gut, ich kann das nicht beurteilen, Verletzungsgrad und so. Aber also ich glaube, wenn er 10% verloren hätte von der Form, wo er die Tour gewinnt, dann dürfte er eigentlich bei so einem, dürfte er aktuell noch ein bisschen schneller fahren. Also ich glaube, da hat er schon einiges mehr verloren.
Weiß ich nicht, mit der Niveausteigerung heutzutage auch.
Nee.
Weiß nicht, ob er da jetzt also, auch schon wieder, vielleicht hat er auch mehr als 10% verloren. Also vielleicht weiß ich auch nicht so, was er da verloren hat. Also
man muss ja sagen, von viermal unantastbar die Tour gewinnen zu dem, ja, wo er jetzt ist, da hast du locker 10%.
Aber ist jetzt, also nach seinem Sturz einfach, ab da war es ja so auch, ab da hat er ja einfach gar nichts mehr gerissen. Am Anfang war es ja noch schlechter, als jetzt ist, ein bisschen. Egal, Gast steht an der Haltestelle, glaube ich. So, zack, Besenwagentür geht auf, Bushaltestelle Linz oder so. Ich frage gleich nochmal nach. Vor 2 Wochen oder so hat Andi gesagt, wer ist eigentlich Rainer Kepplinger? Der wird hier Fünfter bei Zeitfahren UAE. Und ja, dann habe ich dich am selbigen Abend noch eingeladen über Instagram und du hast auch gleich zugesagt. Und wir begrüßen zu meiner Freude mal wieder aus Österreich einen World-Tour-Fahrer Rainer Kepplinger. Servus.
Hallo, servus. Ja, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich mitmachen darf beim Podcast.
Ich habe heute schon einen Podcast mit dir gehört. Ich habe es dir schon erzählt. Es war witzig. Es ist ein Schweizer Sport-Podcast. Voll inne heißt der.
Genau, ja.
Kann man sich vielleicht mal, ist glaube ich nicht nur Radsport. Es ist auf jeden Fall ein Ruderkollege von dir von früher, glaube ich, gewesen.
Ja,
ich weiß nicht, ob der andere
genau
auch rudert.
Nein, den zweiten Kollegen von ihm habe ich quasi auch noch nicht gekannt, aber den anderen, der, gegen den bin ich quasi schon früher Rennen gefahren im Rudern.
Das Witzigste an der Einleitung war eigentlich, dass die auf Schweizerdeutsch angefangen haben, was ich auch so halbwegs verstehe, wenn ich mich konzentriere, und dann gesagt haben so, ah, jetzt müssen wir aber auf Hochdeutsch wechseln, denn jetzt haben wir unseren Gast Rainer Kepplinger aus Österreich. Und dann,
ja, also das Schweizerdeutsch ist schon schwer zu verstehen, da muss man schon genau hinhören.
Ja, das ist auf jeden Fall nice. Aber ich habe mir die ganze Folge angehört und hab mich auch gefreut, weil da wird deine Radsportkarriere schon so ein bisschen beleuchtet, ganz klein bisschen noch, also der geneigte Besenwagenhörer hat jetzt schon mitbekommen, du kommst vom Rudern, deswegen warst du uns auch noch nicht ganz bekannt, denn wir haben nur den deutschen Rudereinsteiger verfolgt. Und, aber die haben auch schon so einige Fragen zu deiner Karriere gestellt, wo ich mir aber auch dachte, geil, ja, hier können wir noch ein paar richtig diepe Nachfragen stellen, weil wenn man so richtig aus dem Radsport kommt, stellt man da doch noch mal ein paar andere Fragen.
Ja,
und,
gern.
Ja, jetzt haben wir dich hier, so könnte es immer laufen, wunderbar. Leider, wir hatten auf Instagram geschrieben und ich hatte dir dann noch viel Glück für deinen Weg in die Top 10 gewünscht, aber du kannst jetzt erstmal erzählen, das hat nicht funktioniert.
Ja, genau, das geht halt im Radsport schon auch immer schnell, dass man mal in einem Sturz verwickelt ist, ja, und dann blöd gefallen und hat mir leider die linke Hand gebrochen. Beziehungsweise nur ein, quasi kein so schlimmer Bruch, nur eingebrochen. Jetzt brauche ich halt nur ein bisschen Ruhe, kann schon wieder Rad fahren, aber so Rennen fahren muss sich noch ein bisschen passieren.
Kannst du damit schon draußen Rad fahren oder nur auf der Rolle?
Ja, also ich habe wirklich gleich wieder auf der Rolle starten können und jetzt so nach einer Woche wieder fahre ich schon wieder draußen. Also ich bin jetzt schon wieder draußen unterwegs. Aber muss halt noch vorsichtig sein. Also eher im Flachen und nicht zu viel Belastung auf den Arm bringen.
Na, wenn verletzt, dann wenigstens nur kurz. Ja, ich kann ja jetzt meinen zwei Kollegen hier mal so einen kleinen Abriss geben, bevor du das jetzt nochmal machst. Oder auch dem Zuhörer als Einleitung geben. Ich habe schon gesagt, 26 Jahre alt, aus Linz. Bist du da jetzt auch immer noch oder wohnst du woanders mittlerweile?
Ja, also ich wohne halt so 10 Kilometer außerhalb von Linz. So, aber ich sage mir, ich bin von Linz, ja.
Ja, okay. Die Parallelen tun sich natürlich auf. Du warst auch Leichtgewichtsruderer. Hast bestimmt auch Jason mal vorher gesehen oder kennengelernt, bevor du zum Radsport gekommen bist. Klassische Karriere, eigentlich so durch die Trainingspause oder Wettkampfpause Corona dann. Ich glaube, als Ruderer sowieso ist Radsport schon ein Teil des Trainings, weil es einfach ganz gut passt für Ausdauer, für Beinmuskulatur und so weiter. Da hast du aber einfach mehr gemacht. Bist dann auch ein paar Rennen gefahren und so wie ich es verstanden habe, war schon so eine gewisse Connection. Du bist bei Wrinkhoff, was ein österreichisches KT-Team ist, eingestiegen in den Radsport 2021. Mhm. Und da, also du hast schon Leute von da gekannt, oder? So habe ich es verstanden. So bist du da so ein bisschen schneller reingekommen.
Ja, also ich muss sagen, ich habe halt schon so auch in jüngeren Jahren immer schon eigentlich viel am Rad trainiert und es war eigentlich immer ein Begleiter bei meinem Rudertraining. Und so in der Umgebung, wo ich wohne, sind auch sehr viele Radsportler beziehungsweise auch von Conti-Teams. Auch Felix Großschartner zum Beispiel von den World Teams, Michael Gogel. Und ich habe immer schon mit den Radfahrern eigentlich trainiert und Sachen gemeinsam gemacht. Und dadurch bin ich auch ein bisschen so zum Radsport gekommen. Also es wurde halt quasi bei mir so von Jahr zu Jahr die Leidenschaft zum Radsport mehr.
Aber gab es bei dir im Rudern irgendwie so einen Punkt, wo du irgendwas erreicht hast und dann gesagt hast, okay, jetzt will ich den nächsten Schritt gehen, so wie bei Jason Osborne, für den war es ja, glaube ich, Olympia, ne, wo er Zweiter oder Dritter wird oder sowas. Und dann irgendwie so der nächste Schritt kam. War das bei dir auch so oder war es einfach dann irgendwann, okay, gut, ich habe einfach eigentlich mehr Bock auf Radsport?
Ja, genau. Also bei mir war es eigentlich anders, muss ich sagen, wie bei Jason dann. Bei mir war es eigentlich immer so, dass ich eben Radsport als Ausgleich gemacht habe und dann wurde es halt eigentlich immer mehr und mehr und dann habe ich schon mehr am Rad trainiert als im Ruderboot und
also hat es ja auch mehr Spaß gemacht.
Genau, ja. Also es hat mir einfach mehr Spaß gemacht und ich hatte schon gute Erfolge auch im Rudersport. Aber ich wollte es dann einfach mal probieren, weil ich einfach die Faszination am Rennradsport hatte. Und dann hat sich halt alles irgendwie so relativ schnell ergeben, dass ich eben von Wrinkhoff die Möglichkeit bekommen habe, mal Elite-Rennen zu fahren. Ich bin ja davor auch schon ein bisschen Amateurrennen und so im Mögeldorf gefahren. Aber dann, und die Chance habe ich natürlich schon gleich nutzen wollen. Und ja, dann hat mich einfach das Radsportfieber gepackt.
Also das heißt, Wrinkhoff hat dann gesagt, okay, komm Jung, wir nehmen dich mal hier mit zur österreichischen Bundesliga oder was war das dann?
Ja, und dann, genau.
Da fährst du mit uns mal ein paar Rennen und dann bist du gut gefahren und hast dann darüber den Einstieg dann gekriegt in das Team, oder?
Mhm. Also ich habe quasi dann 2021 bei Wrinkhoff gestartet, also ich habe mir halt schon gesagt, okay, jetzt konzentriere ich mich komplett am Radsport, weil ich war jetzt nicht so der Typ, der sagt, okay, ich will beides machen, weil das geht halt einfach nicht. Wann muss man sich schon so wirklich darauf fokussieren, dass man auch gut ist? Und ja, das war schon am Anfang ein großer Lernprozess, aber ich habe eigentlich sehr schnell dann reingefunden. Und dadurch, dass ich halt auch schon viele Fahrer kannte, habe ich mich halt gleich wohl gefühlt und konnte auch in meinem ersten Jahr dann in der Bundesliga schon ein Podium einfahren. Und ja, das hat mir dann schon Motivation gegeben, um über den Winter dann quasi für das nächste Jahr nochmal mich wirklich gut weiterzuentwickeln. Und ja, dann so das Jahr darauf, so in meinem zweiten Radsportjahr dann quasi, ja, das hat dann gleich richtig gut gestartet mit einem Sieg im Frühjahr. Ja, und dann wird es eigentlich immer besser und besser.
Aber
in diesem 22er Jahr, das zweite Radsportjahr, du sagst das schon ganz gut so zur Einordnung, genau so ist es nämlich erscheinbar. Gewinnst du dann auch die Oberösterreich-Rundfahrt direkt, die jetzt, ja gut, ist natürlich kein World-Tour-Rennen, aber du fährst dann da die Bergankunft auch vor Johannes Staune Mitte rein. Okay, der ist da auch noch sehr jung, aber ist irgendwie so ein Prodigy von Jumbo.
Das ist aber mittlerweile auch egal.
Und du kommst da aus
dem... Die Jungs sind nicht.
Ja. Eben, du kommst da so aus dem Ruderboot und bist eigentlich noch nicht so viel Radrennen gefahren im Leben und dann weiß man schon, das könnte ganz gut werden. Und,
aber ich muss auch noch was erzählen, was glaube ich, das habe ich noch nie jemandem erzählt oder so, wie ich quasi mein erstes Rennrad bekommen habe. Boah, wie alt war ich da so? Ich schätze so um die 12 Jahre. Bei meinem ersten Radtraining fuhr ich und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt ist einer so im Windschatten und der ist halt mitgefahren. Und der hat halt gleich gemerkt, okay, der ist relativ schnell. Und der kam dann zu mir und wollte mich gleich auf ein, quasi für das Team von ihnen rekrutieren. Der hat gleich gesagt, hey, ich soll zum Radteam kommen. Das war so meine erste Radeinheit.
Also hättest du schon früher den Sprung machen.
Aber da war das natürlich noch alles sehr neu für mich.
Ja, aber was ich ja viel beeindruckender finde als dein Sieg bei der Oberösterreich-Rundfahrt, dass du auch in Polen gut gefahren bist, bei der Malopolska, als Zweiter der Gesamtwertung. Ich finde ja, wenn, du bist ja jetzt auch, ich weiß nicht, als was du dich selber siehst, ob es jetzt Bergfahrer ist oder so ein Allrounder, aber Polen ist schon nochmal ein besonderes Pflaster. Also da muss man auch sein Rad, da muss man quasi auch sein Rad beherrschen können oder es festhalten können. Und wenn man da auch noch dann irgendwie vorne mit reinfährt, spricht es auf jeden Fall dafür, dass man auch Rad fahren kann, finde ich immer.
Ja, also ich muss sagen, so vor allem das erste Jahr hatte ich schon auch Probleme. Da hatte ich mir schon schwer, einfach mal wirklich das Movement, die vom Feld einfach so kennenzulernen, wie reagiert das Feld quasi, wenn man Kurven fährt und so weiter. Das ist halt dann alles relativ neu, aber ich bekam halt wirklich gute Unterstützung von meinen Teamkollegen und vom Team und habe dann eigentlich schon relativ schnell reingefunden, muss ich sagen.
Ja, krass.
Ja, Andi, was würdest du sagen?
Ich würde jetzt eigentlich dann weitergehen und fragen, wie der Kontakt oder der Weg in die World Tour weitergegangen ist. Ich meine, wenn man deine Ergebnisse anguckt, hat Paul schon vollkommen recht. Das sind so zwei Ergebnisse, die irgendwie sehr herausstechen, aber auch nicht zusammenpassen. Was das Ganze wahrscheinlich interessant gemacht hat für Bahrain Victorious, eben mit der Rundfahrt in Polen, die ja jetzt eher ein ganz anderes ist, ein Rennen ist als die Oberösterreich-Rundfahrt. Ne? Und dann,
ja, also
denke ich mal, wird es ja wahrscheinlich schon so nach der Oberösterreich-Rundfahrt passiert sein, oder?
Eigentlich war es nach der Staatsmeisterschaft. Also es war so, ich hatte halt schon mit dem Sieg im Frühjahr natürlich schon gute Motivation, um wirklich gut weiterzuarbeiten so für die nächsten Rennen. Und dann eben ja, mit dem zweiten Platz in Polen und dann der Sieg bei der Oberösterreich-Rundfahrt, das waren halt dann schon gute Ergebnisse, wo ich schon gemerkt habe, okay, jetzt habe ich mir auch schon so ein bisschen einen Namen gemacht, so vor allem so im österreichischen Conti-Bereich. Also ja, da vor allem mit der Oberösterreich-Rundfahrt ist halt schon, hat einen hohen Stellenwert bei uns. Und dann war es so, dass nämlich das Zeitfahren wurde gemeinsam mit Slowenien ausgetragen. Also da hat quasi die österreichische Staatsmeisterschaft war gemeinsam mit der slowenischen. Und da wurde ich Zweiter hinter Felix Großschartner im Zeitfahren und gesamt quasi mit Slowenien wurde ich Vierter. Und da waren eben dann auch der Teamchef von Bahrain und wurde da eben auf mich aufmerksam. Der kannte meinen sportlichen Leiter von Binkhoff und so hat sich das dann eigentlich quasi ergeben.
Also die Staatsmeisterschaft war am Ende relevanter als das, also das ist natürlich so ein Gesamtpaket, aber das ist interessant, weil ich habe mich echt auch gefragt, wie das dann kam, weil du zu dem Zeitpunkt warst ja kein U23-Fahrer mehr und wir wissen ja schon, dass mittlerweile Teams auch mal anderen Sportarten schauen, ne? Sei es jetzt irgendwie beim Berghochlaufen, wie heißt das? Wo der Toni
Biberg steigt.
Genau da, oder halt dann auch beim Rudern ja immer mal wieder. Aber eigentlich hast du ja schon fast dann eine klassische Karriere gemacht, halt nur sehr spät. Du hast halt so relativ spät erst dann den Sport für dich richtig entdeckt, bist dann rein, aber dann halt sehr schnell durchgestartet. Aber dann trotzdem hast du dann einen Dreijahresvertrag direkt bekommen oder erstmal ein Jahr und dann jetzt nochmal verlängert?
Ja, ich habe quasi dann nach der Staatsmeisterschaft mit dem Team bin ich in Kontakt gekommen und da haben sie dann quasi gesagt, was sie vorhaben, dass sie in mir quasi das Potenzial sehen, dass ich ein guter Radfahrer werden könnte und dass sie mir eben mit einem Dreijahresvertrag die Chance geben wollen, mir auch etwas Zeit zu geben, quasi nicht gleich im ersten Jahr oder so oder im zweiten Jahr viel Druck zu haben.
Ja, aber hast du dann Tests, also hast du nach der Staatsmeisterschaft, wo die auf dich aufmerksam wurden, hast du dann Tests machen müssen oder auf welcher Basis haben die dann gesagt, okay gut, wir sehen Potenzial, wir geben dir die Zeit?
Nein, ich bin keine Tests mehr gefahren. Also ich hatte ja dann trotzdem schon die Ergebnisse mit Oberösterreich und so. Und also wurde dann wirklich schon nach der Staatsmeisterschaft fixiert.
Okay, krass. Aber das ist schon viel Vertrauen, ne? Also
ja.
Es gibt ja immer mal wieder Leute, die aus der U23 raus sind und dann so ein Rennen wie Oberösterreich gewinnen oder auch in Polen. Aber die werden dann in der Regel, ganz oft werden die keine World Tour Profis mehr. Und dann schon gar nicht mit einem Dreijahresvertrag. Deswegen war ich jetzt,
ja,
also finde ich überraschend.
Ich bekam auch von anderen Teams quasi Anfragen für ein Scouting quasi. Ja.
Okay, krass. Ja.
Ja, du, es hat sich gelohnt. das kann man eigentlich wirklich tatsächlich keinem erzählen. So als Quereinsteiger, erstes Jahr World Tour. Direkt, also so eins der ersten Rennen, hatte ich erstmal in die Saudi-Tour geschmissen und dann direkt in Strade Bianche und da wirst du direkt 48. Was jetzt natürlich, keine Ahnung, wenn man es nicht weiß, sticht es nicht sonderlich heraus, aber das ist deine dritte Radsaison, deine erste World-Tour-Saison und dann muss man das erstmal fahren und im selben Jahr wirst du dann noch bei einer Bergankunft in Volta Burgos, 11. Und da sind wirklich nur absolute Hochkaräter um dich herum. Also 10. wird Damiano Caruso. Und du kommst auch im Rest hier, also da sind noch einige dicke Namen hinter dir. Roglic gewinnt, Yates, Vlasov, Wein, das sind die ersten vier. Und das ist dein erstes World Tour Jahr. Und dann weiß man eigentlich da schon, okay, den Dreijahresvertrag, den haben wir ganz gut abgeschlossen. Und dieses Jahr dann spätestens ist auch der Besenwagen auf dich aufmerksam geworden. Comunidad Valenciana, erstes Rennen gewesen, direkter 8. GC. Und bei der Bergankunft dort wirst du 7. McNulty gewinnt. Felix Großschartner schafft es nur noch gerade so vor dir reinzufahren als 6. Also demnächst Patrick Konrad dann schon dahinter. Demnächst wird es da eng. Und danach kommt jetzt noch dieser 5. Platz im Zeitfahren bei UAE.
Ja, Rainer, ich würde sagen, das kann noch was werden mit dem Radfahren.
Ja, also ich habe vorher im Winter halt, muss ich sagen, wirklich sehr, sehr viel und sehr hart trainiert. Also ich war quasi durchgehend in Spanien. Also ich war nur nicht mal 2 Wochen über Weihnachten quasi zu Hause und sonst täglich nur in Spanien unterwegs.
Und wo warst du
da? Da habe ich schon gemerkt, ich in Mallorca viel. Und mit dem Team waren wir viel eher auch in der Valencianer-Gegend. Da sind wir immer in Altea Dezember und Jänner.
Also nicht auf dem Teide.
Nein, aber da geht es jetzt als nächstes hin.
Ah ja. Hast du schon mal gemacht, längerfristig? Oder überhaupt Höhentrainingslager? Oder ist das in deinem Radsport-Universum noch nicht stattgefunden?
Letztes Jahr war ich mal in Österreich in Kütahya, aber so eigentlich ist das jetzt eigentlich das erste richtige Mal dann.
Was kommt dann danach?
Bei mir ist dann geplant Romandie und Giro.
Ah, nice.
Ja, also gut, Leute, könnt ihr schon mal einen Wettschein ausfüllen.
wie siehst du dich selber als Rennfahrer? Also wohin siehst du dich entwickeln? Ich habe jetzt gerade gesehen, du wiegst so um die 70 Kilo. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Tendenziell ist es ja meistens weniger, eventuell sogar noch je nach Saison. Ist das richtig?
Oder? Also, ich bin so ziemlich genau 70 Kilo und hoffentlich dann bald auch etwas darunter. Aber ich bin halt schon quasi für einen Bergfahrer eher schwerer, aber was mir halt bei so Zeitfahren oder so natürlich etwas entgegenkommt.
Ja, also bist du quasi im Team auch schon so ein bisschen Richtung Rundfahrten ausgerichtet? Oder da sollst du dich hinentwickeln?
Ja, genau. Also das Team hat schon so, gibt mir schon auch viel Vertrauen immer bei den Rennen. Schon auch viel Bergunterstützung quasi, wenn für die Leader. Und wenn es sich ergibt, dann, dass ich schon auch selber auch mal schauen kann, okay, was jetzt geht.
Okay, aber hast du für dich selber eine Vision, wo du gerne hingehen willst, oder lässt es gerade noch auf dich zukommen?
Ja, also bei mir ist schon so was, ich so GC-mäßig und Berg ist schon etwas, wo ich mich eher sehe. So, ich bin halt jetzt nicht so schnellkräftig, aber so aus so Bergankunft, wenn sie nicht zu schwer sind, das ist schon was mir eigentlich taugt und wo ich mich wohlfühle.
Ja, für wen fahrt ihr da beim Giro in der Gesamtwertung? Wer ist da am Start?
Caruso ist bei uns geplant im Giro.
Okay, ja, der müsste ja vom Fahrertyp dir auch passen, oder? Also der mag ja auch eher so die lang schweren Dinger. Das ja, dürfte genau. Dann dir entgegenkommen. Ja. Aber bist du nervös davor oder ist das für dich alles so ein bisschen okay, gut, das ist halt jetzt der Giro? Ich meine, jetzt du bist dann jetzt quasi auch schon 26, glaube ich, ne? Oder 24? Mhm. 26?
26,
genau. Ja. Ja, jetzt nicht mehr der Jüngste im momentanen Radsport, aber natürlich trotzdem die erste Grand Tour. Genau. Ist eine Nervosität vorhanden oder gar nicht?
Nervös eigentlich nicht, also eher Freude und es motiviert mich halt einfach, um weiter hart zu arbeiten und immer versuchen, sich weiterzuentwickeln und besser zu werden. Es ist eher eigentlich nicht nervös, sondern Motivation für mich.
Ja, okay.
Stark.
Ich habe hier noch in den... Ja, Andi?
Ich hab noch entdeckt auf Social Media, hast du deinen eigenen Hashtag? Life of Rainer?
Ja, das ist mir aber...
Da müssen jetzt mal die Leute gerne anfangen, dir zu folgen. Ja, Rainer-Keplinger auf Instagram zumindest. Life bei den Followern Rainer. Geht noch was, aber der Hashtag, der ist unique, ja, habe ich schon gesehen. Aber da fehlt noch ein bisschen Content. Also jetzt kannst du mal
Teneriffa
ein bisschen mehr Einblicke geben ins Live.
Ja, dann können wir mit Besenwagen ja jetzt was beisteuern.
Live auf Rainer, Hashtag.
Hashtag Live auf Rainer, das ist mega gut, ja. Ich habe mir hier so in den Anekdotenbereich auf jeden Fall eine Sache aufgeschrieben. Zwei Sachen, aber die erste ist, einer der ersten Teamkollegen bei Wrinkhoff ist auch so einer, der stabil eigentlich immer relativ weit vorne reinfährt, aber so diesen easy Absprung wie du halt echt einfach jetzt schon richtig lange verpasst, Jonas Rapp.
Ja, genau, ist wirklich ein super netter Teamkollege, von dem habe ich viel lernen können und wenn ich ihn jetzt irgendwo bei den Rennen oder so sehe, treffe ich oder rede ich immer gern mit ihm. Er ist wirklich auch ein brutal starker Bergfahrer.
Mhm. Ihr seid nämlich eigentlich so, im ersten Jahr ist er noch vor dir, im zweiten Jahr dann ganz knapp hinter dir, so ungefähr. Und ist, also für jeden, der jetzt der Fragezeichen in den Augen hat, ist Jonas Rapp deutscher KT-Fahrer, schon lange auch in dem Team und so einer der Athleten, die wahrscheinlich auch einfach ein stabiler World Tour-Fahrer wären, aber einfach genauso dazwischen zwar stark, aber nicht so, dass es jetzt so richtig unumgänglich ist, ihn zu scouten und dann leider, dann ist es halt auch viel Politik oder Glück oder was auch immer, ob du dann mal gesehen wurdest oder nicht und langsam leider, glaube ich, einfach alt genug, der Jonas.
Das ja, es ist halt dann, umso älter als man wird, umso schwieriger wird es dann immer. Das ist schon auch was man im Radsport sieht. Dadurch, dass halt wirklich schon so viel extrem starke Junge mittlerweile gibt.
Ja, das ist ein Fahrer, den müssen wir übrigens auch mal einladen, weil ich finde das, wie du gerade schon sagst, auch eigentlich so krass, dass der nie diesen Sprung geschafft hat. Aber das ist auch ein Rennfahrer, den wir in Deutschland gar nicht als deutschen Rennfahrer wahrnehmen, wenn man nicht gerade die Flagge im Ergebnis sieht.
Dass er nicht in Deutschland fährt. Ne?
Ja, aber der immer in Österreich gewesen und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das auch das Problem war. Also dass er schon gut, dass er in Österreich war, aber eventuell die falsche Flagge zum falschen Zeitpunkt hatte.
Paar Euro mehr verdient, aber dafür vielleicht dann
ja. Aber ja, den können wir gerne mal einladen. Finde ich auch auf jeden Fall underrated Fahrer.
Jo. Ich kann ja jetzt mal hier in diese Playlist-Kategorie reingehen, würde ich sagen, oder?
Gerne. Ich warte schon die ganze Zeit.
Also Rainer, Vorsicht. Früher gab es im Besenwagen immer Playlist. Da gab es Intervall-Playlist und Chill-Out-Playlist. Aber wir haben das jetzt irgendwie schon 2 Jahre oder 3 Jahre nicht aber mehr gemacht. Es wurde jetzt aber mehrfach requested von Hörern. Und ich habe gesagt, ab heute nehmen wir das wieder rein. Wir machen das jetzt einfach so, wenn wir einen Gast haben. Am Schluss sagt jeder so den Song, den er gerade am meisten hört. Oder der gerade so, man hat ja immer so einen Song, der gerade irgendwie Ohrwurm ist oder was auch immer. Und jeder von uns darf jetzt und du machst den Anfang.
Ich mach den Anfang. Also jetzt zu einer Intervall.
Oder Paul wartet schon, wenn du noch Bedenkzeit brauchst. Paul kann einspringen.
Also du musst jetzt ja nicht deinen Lieblingssong nennen, aber irgendwie vielleicht irgendwas, was gerade bei dir immer läuft. Und bei mir läuft gerade nicht immer, aber ich bin darauf aufmerksam geworden, nicht durch Facebook, sondern durch das andere neue Medium, Instagram, wo einer quasi so eine Playlist von Top of the Pops geteilt hat. Ich glaube, hatte ich euch auch geschickt, oder? So mit 10 verschiedenen Songs.
Ja.
Und da drin war auch von ATB 9 PM. Und das Witzige daran ist, was heißt, ich weiß nicht, ob es witzig ist, erstmal immer noch geiler Beat, fühle ich. Und das nächste ist, früher hat man ja so Musik gehört mit englischen Text, man hat das ja nicht verstanden. Und heutzutage versteht man den Song.
Ich kann es mir bei dir genau vorstellen.
Und dann siehst du dazu, wer da vorne wie tanzt und so. Und dann denkst du, aha, I get it. Und dann ist halt, es ist so witzig, das war so ein richtiger Aha-Moment für mich.
Auf jeden Paul, Fall, du hast bestimmt früher immer so einfach mitgesungen, was du gehört hast, oder?
Ey, natürlich, Andi, so, ich bin zu Enduro Racing gekommen, erste Meetings, nur mit Schotten und Walisern. Ich habe eh nichts verstanden, also auch kein Englisch. Konnte es auch nicht sprechen so richtig. Ich habe immer nur Yes gesagt zu allem, bis ich irgendwann die falschen Laufräder und falschen Vorbau am Rad hatte, weil ich immer Yes gesagt habe zu allem. die haben mich ja geholt als Kapitän mit und ich durfte dann immer Sachen auswählen, habe dann immer zu allem einfach ein Ja gesagt und hatte dann immer irgendwelche komischen Komponenten am Rad. Aber ja, dementsprechend habe ich dann natürlich mit 10 oder mit 12 die Lieder auch nicht verstanden.
Ich schreibe jetzt mal mit ATP 9 PM oder was, ne?
Genau.
War das.
Genau, ATP 9 PM.
Ich hoffe ja, dass wir haben ja auch immer mal so jetzt so Nachwuchsfahrer, also junge Fahrer hier mit ATP, drin, weil ich sehe das schon so kommen, Paul ATP. Und ich, wir werden, ja klar, ich weiß, Paul und ich, wir werden hier immer irgendwelche 2000er-Hits raushauen, Andi ja, glaube ich, ein bisschen anders gepolt, aber wer macht weiter?
Ja komm, der Gast darf jetzt hier mal was reinhauen in die Liste.
Okay, dann wird also jetzt zur Intervall-Playlist oder
wie du willst, es ist jetzt egal.
Ist egal.
Also ich würde mal sagen, etwas von den Foo Fighters, zum Beispiel, was ich gerne immer höre, ist Learn to Fly.
Top.
Ist, finde ich, so ein Klassiker bei mir.
War das schon immer so oder erst seit du Rad fährst? Also hört man beim Rudern tendenziell andere Musik? Vielleicht so ein bisschen mehr im Takt?
Bei uns war schon so Foo Fighters war immer etwas, was viel gehört wurde. Okay. Im Wintertraining, Indoor, braucht man immer gute Musik.
Sehr gut. Also wenn wir die Kategorie beibehalten, finde ich, können wir auch so Statistiken zu Ländern machen. Also bei deutschen Radfahrern war bis jetzt auf jeden Fall auffällig viel Schlager dabei. Oder Ballermann-Musik.
Das stimmt, ja.
Und
ja, in Vergangenheit.
Habe ich auch öfters.
Okay, ja. Aber zumindest hast du jetzt schon mal Foo Fighters genannt. Und sich zumindest da nicht eingereiht. Andi?
Ich packe da jetzt heute so nichts drauf, weil ich, wie gesagt, in letzter Zeit auch keine Musik gehört habe.
Nee, aber so, aber was für ein Song ist denn in deinem Kopf? Sido, mein Blog?
Gar nichts, Paul. Hier ist immer Stille, während ich keinen Podcast aufnehme.
Okay, Andi.
Bei Andi steht einfach Stille.
Heute Enthaltung.
Das macht er jetzt jede Woche.
Ich bin jetzt auch bestimmt schon, muss ich dazu sagen, bestimmt schon seit 2-3 Jahren oder so habe ich keine Musik mehr beim Radfahren gehört auch.
Ey, ich höre beim Intervalle oder im Auto habe ich so Phasen, wo ich einfach so irgendwie, keine Ahnung, Techno oder sowas voll laut aufdrehe und einfach dann halt baller. So. Ja, ich okay.
Brauch das beim Autofahren
schön, also auf jeden Fall.
Schön Bleifuß.
Ja. Ja, meine Empfehlung heute kommt auch aus so einem Bleifuß-Autofahrt. Beziehungsweise sowas habe ich dann auch bei Intervall. Ich bin mal wieder voll und ich habe schon gesagt, in diesem Facebook-Zeitalter, damals habe ich so Metalcore gehört. Und ich bin dann mal wieder so eine harte Metalcore-Playlist zusammengebaut.
Scheitel vorne in die Stirn getragen hast?
Genau, den Scheitel und Zelda-Koteletten und V-Ausschnitt.
Oh Mann,
ey. Ja. Also, wer es kennt, Bring Me the Horizon und Kool-Aid bei mir.
Nee.
Ich schicke das jetzt hier in die Social-Media-Gruppe und die muss das zusammenbauen.
Ja.
Und Hashtag Live auf Rainer schicke ich hier noch rein.
Ja, das
das war's doch,
das,
ne?
Passt gut, ja genau, Live auf Rainer. Ja.
Hammer.
Ja, sehr gut.
Okay.
Ich bin ein bisschen enttäuscht von Andi, aber gut, ich hoffe,
ja, das stimmt.
Das wird sich in den nächsten Wochen ändern. Andi, aber guck mal, nächste Woche haben wir Live-Podcast. Danach werden wir sicherlich irgendwo hingehen, wo Musik läuft. Dann kannst du einfach einen von den Songs, der läuft, einfach nennen.
Gut.
Weil dann hast du ja Musik gehört.
Also ich kann nur sagen, beim letzten Mal sind wir nirgendwo hingegangen, wo Musik lief. Da standen wir einfach mit Andi Schleck vom Kiosk und haben uns...
Das stimmt nicht. Wir waren beide noch mit Olli vom Whoop, waren wir noch in diesem Club und in dieser Bar,
das war eine
wo,
Bar.
Du nur an der, wo du nur an der Bar standest und ich...
wir mit stimmt, im Tanktop auf der Tanzfläche unterwegs war.
Ja, richtig.
Ey, lass noch jetzt zum Ausklang, lass noch kurz ein Future auf Rainer Themenblock aufmachen. Was gewinnst du denn mal?
Boah, gute Frage.
Mach mal Prognose auf jetzt hier. Darfst ein bisschen wünschen auch. Darf ein bisschen Wunschkonzert sein.
Also, ja, was ich, glaube ich, ganz gute Chancen habe, ist teuer so österreichische Staatsmeisterschaft Zeitfahren.
Ja, gut.
Aber, ja,
ich wollte es gerade sagen, Kampfansage.
Ja, ich sage, ja. Ich meine so,
generell ein Etappensieg oder so, ein alter Rennen, das schon mal das richtig cool ist.
Ja, also ich kann nicht
sagen, aber da muss natürlich dann immer alles passen.
Ja, also ich würde bei dir ja auch so eine richtig eklige Giro-Etappe setzen, so 220 Kilometer mit so einer ganz ranzigen Bergankunft, so 30 Kilometer, weißt du, so den ganzen Tag einfach so richtig eklig hart. Also da würde ich dich jetzt nach den Ergebnissen her so sehen. Halt so ein Tag, wo man sich halt irgendwie so durchkämpfen muss. Wisst ihr, was ich meine? Fühlt ihr, was ich meine? Das ist so ein Caruso-Tag eigentlich auch. Caruso fällt irgendwie ins pinke Trikot und du holst Etappensieg. So ein Tag ist das, weißt du? So ein... Das ist auch, früher wäre es einfach so ein Nibali-Gedächtnistag gewesen. Weißt du?
Ja, beim Giro gibt es auf jeden Fall traditionell mehrere solcher Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt. Das ist deine erste Grand Tour jetzt, ne?
Genau.
Ja. Perfekt.
Ja, die Zeichen stehen gut.
Genau. Machst du ein bisschen ATP rein oder was auch immer Basti da aufgeschrieben hat und dann
beim Aufwärmen für die österreichische Zeitfahrmeisterschaft.
Ja, genau.
Ja, ich sag dir, da läuft's noch ein bisschen schneller.
Bis dahin wird die Liste gut mit gefüllt Foo Fighters sein.
Aber eine Frage habe ich noch. Um österreichischer Staatsmeister zu werden auf der Straße, also im Straßenrennen, mit wie viel Bargeld muss man anreisen?
Naja, mittlerweile ist das ja schon wieder mehr offen, aber
wie gut.
Zwei Jahren oder so. Es war halt so vor zwei Jahren, wo 8 Bora-Fahrer gefühlt am Start sind, da ist das Rennen dann quasi schon ziemlich entschieden.
Wir sind jetzt auch mal langsam in ein paar unterschiedliche Teams gewechselt. Jetzt, aber schon starkes Rennen auch, ne? Österreich auf jeden Fall stabile Truppe am Start.
Der österreichische Staatsmeisterschaft muss richtig gut sein. Also ja. das ist nicht mit so einem Mitnahmepreis. Das
ist nicht so wie in Deutschland.
Ja, in Deutschland auch.
In Österreich aber muss richtig gut
was
sein.
Was witzig wäre, ey, vielleicht Rainer, kannst du eine Einschätzung geben, aber vielleicht, eigentlich müsstest du dich ja im österreichischen Radsport doch ganz gut auskennen. Dafür bist du jetzt lang genug dabei.
Ja.
Wenn österreichische Staatsmeisterschaft Topf eben Sprintankunft. Wer gewinnt? Na gut, ich weiß es eigentlich auch.
Also,
Marco Haller.
Ich würde sagen Marco Haller, ja.
Nee, der wird doch Zweiter, oder?
Würde ich auch sagen, ja.
Wer gewinnt, Paul?
Ja, weiß ich. Es stimmt, es gibt in Österreich keinen schnellen Sprinter, oder? Also, Haller ist jetzt nicht langsam, aber es ist auch kein Reiner.
So absoluten... Kein Reiner. Er ist ein Reiner.
Ja, ich wusste, dass der kommt.
Ich würde auch sagen, als Ruderer hat man auch so ein bisschen Power, oder?
Nee, hat er nicht. Hat er vorhin schon gesagt, er ist nicht so schnellkräftig.
Ich bin nicht so schnellkräftig. Also bei mir wird sicher nicht klappen. Also ich bin mir ziemlich sicher, das würde Marco ziemlich easy machen sogar.
Alright. Dann würde ich sagen, wir kennen dich jetzt auf jeden Fall. Wir verfolgen das weiter. Bei großen Siegen oder Karrieresteps bist du hier immer wieder verpflichtet aufzutauchen im Besenwagen.
Ja,
sonst gerne lass den Besenwagen stehen, also so begegne dem gar nicht. Ich werde mich ab und an mal wieder melden.
Ja, danke für die Einladung. War ein lustiges Gespräch, hat mir Spaß gemacht.
Danke dir, viel Glück in Italien, vorerst mal viel Spaß im Höhentrainingslager und dann hoffen wir mal auf die eklige 220 Kilometer Bergetappe beim Giro, bei der Caruso ins pinke Pferd.
Oder ein Zeitfahren.
Oder ein Zeitfahren und du die Etappe gewinnst.
Yes.
Okay, ja. Vielen Dank.
Ich werde jetzt alles verfolgen.
Alle anderen. Bis nächste Woche.
Ich werde verfolgen. Hashtag Live auf Rainer. Gerade reingefolgt.
Hashtag Live auf Rainer, genau.
Ciao.